Verse 1 bis 7 lesen. Da heißt es: Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Das sagt der, die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld und dass du die Bösen nicht ertragen kannst und dass du die geprüft hast, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner erfunden und du hast Ausdauer und um meines Namens willen hast du getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du abgefallen bist, und tue Buße, und tue die ersten Werke. Sonst komme ich über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle stoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, welche ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher im Paradiese Gottes ist. Hier sehen wir etwas von dem erhöhten Herrn. Und dieser Liedtext hat auch gerade schon viel ausgedrückt, auch wiederum über den erhöhten Herrn, über den Herrn Jesus. Heilige Liebe, unaussprechlich. Freude aus den Himmelshöhen, komm und wirke in uns mächtig. Deine Gottesgnade krön, Jesus, du bist das Erbarmen, unbegrenzte, reine Lieb. Decke uns mit deinen Armen, unseren Herzen Ruhe gib. Wer möchte das nicht? Ich denke, solch eine Sehnsucht trägt jeder im Herzen. Wirke in uns mächtig und unseren Herzen Ruhe gib. Gott ist Liebe und der Herr Jesus ist auch Liebe. Und er hat sogar aus Liebe sein Leben für dich und für mich gelassen. Und er liebt die Gemeinde. Gerade im Epheserbrief sehen wir das, dass der Herr Jesus die Gemeinde liebt. Ja, wie ein Mann seine Frau. Oder Gott gibt sogar das Beispiel für die Männer, dass sie ihre Frauen lieben sollen, wie Christus die Gemeinde. Der Herr Jesus hat seine Gemeinde lieb, das ist gar keine Frage. Aber gerade hier in diesem Sendschreiben, das stellt etwas fest. Ich habe Liebe für die Gemeinde, ja, aber wie sieht's denn in der Gemeinde aus? Die Gemeinde ist ja abgefallen. Die hat gar nicht mehr diese Liebe für mich, die anfangs da war. Genau darum geht es in der heutigen Predigt. Die Überschrift heißt aber, ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Die Liebe des Herrn Jesus ist unendlich groß und es gibt herrliche Lieder, die uns zu dieser großen und gewaltigen Liebe hinziehen. Und es ist auch wirklich ein großer und ein herrlicher Herr. Ich hoffe, dass es jeder von uns immer wieder aufs Neue erleben darf. Vergangenen Sonntag hatten wir uns ja nochmals mit dem erhöhten Herrn beschäftigt, der uns hier im Anfang der Offenbarung vorgestellt wird. Jesus in Herrlichkeit. Er ist der Herr und er ist auch das Haupt seiner Gemeinde, die noch hier auf Erden ist. Und er hat Augen wie Feuerflammen. Ein alles erhellender und durchdringender Blick. Können wir dem Herrn Jesus irgendetwas vormachen? Nein, wir können ihm nichts vormachen. Feuerflammen, wenn man Feuerflammen denken, die sind zugleich auch unbestechlich. Der Herr Jesus ist auch unbestechlich. Und Feuer durchdringt und erhellt die Finsternis. Jesus hilft dir und mir, hilft uns, die Dinge klar zu sehen, weil er sie klar sieht. Und seine Füße sind wie schimmerndes Erz, haben wir gelesen, im Ofen geglüht. Und liebe Freunde, da wo Jesus ist, da ist kein Gemisch, da ist keine Schlacke mit dabei, sondern da ist reines Erz, wie es hier heißt, seine Füße sind wie Erz im Ofen geglüht. Wir müssen die Bereiche unseres Lebens völlig unter seine Füße stellen. Das ist auch das Ziel unseres Herrn. Im Ofen geglühte Füße sind Füße, welche eine Spezialhärtung hinter sich haben. Die Leute, die im Metallbau drin sind, die wissen, was es heißt, ein gehärtetes Metall zu haben. Im Ofen geglühte Füße, die sind widerstandsfähig und absolut stabil. Oh ja, wir wollen diesem himmlischen Herrn in all seiner Herrlichkeit, ihn wollen wir immer mehr und besser kennenlernen. Vielleicht auch so, wie es der andere Liederdichter sagt, das Höchste meines Lebens ist dich lieben, Herr. Das Höchste meines Lebens ist dich lieben, Herr, sagt er noch einmal. Dich lieben mehr und mehr, dich lieben mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist dich lieben, Herr. Ja, es lohnt sich, den Herrn zu lieben. Und unser Herr ist die Liebe. Wir sollen ihn immer mehr lieben lernen. Jedoch müssen wir uns auch als Gotteskinder die Frage stellen, haben wir überhaupt das rechte Verständnis, ihn zu lieben? Und das ist wahrscheinlich eine Sache, wo manche Gotteskinder auch dran scheitern, dass es nicht irgendeine Gefühlsschwallung ist, den Herrn zu lieben, oder einfach nur eine Sache, ab und zu mal ihm seine Liebe die eigene Liebe zu bekennen, das ist auch schön. Aber der Herr sagt an anderer Stelle, liebst du mich wirklich? Wenn du mich wirklich liebst, dann hast du ein Herzensanliegen, das zu befolgen, was hier steht. Liebet ihr mich, dann haltet ihr auch meine Gebote. Darin zeigt sich die Liebe zum Herrn in vollkommener Weise. Die Liebe zum Herrn wird sich immer zuerst darin erweisen, ob er auch wirklich der Herr deines und meines Lebens sein kann. Die wahre Liebe zum Herrn wird sich immer zuerst darin erweisen, ob wir bereit sind, einfach auch das zu tun, was er sagt. Nicht einfach sagen, ich liebe dich, Herr, ich liebe dich, ich liebe dich. Ja, kann man lang sagen. Was würde ein Vater zu seinem Kind sagen, wenn es immer sagt, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, aber nie das tut, was ein Kind sagt? Na schön, dass du mich liebst, aber weißt du, so wie du dich verhältst, glaube ich das gar nicht. Es zeigt sich unsere Liebe, ob wir das wirklich tun, was er uns zeigt, was wir tun sollen. Nun, in unserem heutigen Text befiehlt der erhöhte Herr dem Apostel Johannes, zu einer örtlichen Gemeinde zu schreiben. Wir haben es hier mit der Gemeinde in Ephesus zu tun. Und der Herr lässt seinen Gemeinden, gerade auch diesen örtlichen Gemeinden hier in den Sendschreiben, ganz spezifisch etwas vom Himmel herab zukommen. Der Apostel Johannes, der soll auf Patmos die Worte des Herrn aufschreiben. Und er soll es an die jeweilige Gemeinde versenden. Und wir sehen hier ja in Offenbarung 2, Vers 1, dass hier das Schreiben an Ephesus verschickt werden soll, an die Gemeinde zu Ephesus. Es ist gerade die Gemeinde, bei der anfänglich so viel Liebe und so viel Brennen für den Herrn und auch in Bezug auf die Gemeinde vorhanden war. Die Gemeinde zu Ephesus. Und hier in Vers 1 heißt es, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Das macht uns natürlich ein bisschen fragend. Was soll denn das einem Engel schreiben? Kann man auch einem Engel schreiben? Also im Grundtext steht hier Angelus, was vor allem für die Engel im Himmel verwendet wird. Doch wir sehen auch durchaus im Neuen Testament, dass das eben auch öfters im Zusammenhang von menschlichen Boten auftaucht. Somit können wir schon von daher ziemlich sicher sein, dass dieses Schreiben schon an Menschen erging. Aller Wahrscheinlichkeit an Vorsteher bzw. Älteste der Gemeinde. Wobei wir natürlich auch berücksichtigen müssen, wenn es heißt, dass hier an einen Engel geschrieben werden soll, dass unser Herr und Gott auch seine Engel für Führungen und Bewahrungen in deinem und meinem Leben in Gebrauch nimmt. Wir müssen da irgendwo die Engelwelt immer auch mit einbeziehen. Wir sollen uns nicht an Engel wenden, wir sollen auch nicht zu Engeln beten, keinesfalls. Aber Gott gebraucht seine Engel, um dich und mich manchmal zu führen und zu leiten, um dich vielleicht auch zu bewahren. In Matthäus 18, Vers 10 sagt ja auch der Herr Jesus von den Kindern, seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen alle zäh das Angesicht meines Vaters im Himmel. Da sind Engel, spezifische Engel für die Kinder da, die alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel schauen. Die Engel Gottes, die sind da und es sind dienstbare Geister. Und im ganzen Neuen Testament, wenn wir mal, oder auch schon im Alten Testament, schauen wir mal durch, wie Gott die Engel gebraucht. Es ist immer wieder von den Engeln Gottes die Rede. Und ganz, ganz sicher sind auch Engel Gottes am Bau der Gemeinde und an der Bewahrung der örtlichen Gemeinde beteiligt, da bin ich mir ganz gewiss. Und wenn wir davon ausgehen, dass dieses Schreiben an einen Menschen ergehen sollte, so können wir gleichzeitig davon ausgehen, dass ein Engel in diesem Schreiben mitbeteiligt ist, der eben spezifisch jetzt auch hier für die Gemeinde in Ephesus mit zuständig war. Somit bleiben wir dabei, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Auch zu Ephesus und der dortigen Gemeinde, da wollen wir uns heute Morgen einige Gedanken machen. Zu Ephesus und der dortigen Gemeinde. Das ist der erste Punkt. Ephesus. Erstens Ephesus. Wenn wir uns ein bisschen mit Ephesus befassen, so mit den städtischen Begebenheiten. Ephesus ist eine der 7 Städte in Kleinasien, in denen eine Gemeinde des lebendigen Gottes zu finden war. Eine große Stadt in Kleinasien und dort war eine Gemeinde, da waren Gotteskinder zu finden. Ephesus ist eine der 7 Gemeinden in Kleinasien am Ägäischen Meer. Ephesus, auf Griechisch Ephesos, liegt an der Westküste Kleinasiens und das ist im Gebiet der heutigen Türkei. Ephesus zählte zur Zeit des Neuen Testamentes in Kleinasien sogar als Hauptmetropol der damaligen Gegend in Kleinasien. Ephesus hatte nämlich einen bedeutsamen Schiffshafen am Fluss Kaistros und dort legten im Allgemeinen die römischen Galeeren zuerst an. Oder bevor sie dann wieder nach Rom zurückfuhren, hielten sie nochmal in diesem Hafen an, wenn sie dann wieder nach Rom zurückfuhren. Dieser Hafen von Ephesus, der wurde zum allgemeinen Umschlagsplatz für die Güter aus ganz Asien. Und die riesigen Lagerhallen, von denen man scheinbar heute noch manche sehen kann, so ruinenmäßig, legen Zeugnis von diesem Handel ab. Zugleich gab es dort ein Riesentheater, damals schon mit 24.000 Sitzplätzen, wo Spiele zur Ehre des Kaisers und auch Volksversammlungen stattfanden. Und zudem war die Stadt Ephesus die sogenannte Tempelpflegerin der großen Göttin Diana, so wie uns auch in Apostelgeschichte 19 berichtet wird, wenn wir das mal aufschlagen. Apostelgeschichte 19, wo auch Paulus dann zu finden ist. Apostelgeschichte 19. Da gab es schon einen Tumult, mit dem wir gleich noch ein bisschen was sehen wollen. Jedenfalls heißt es nachher in 19, Vers 35, da beruhigte der Stadtschreiber das Volk und sprach, ihr Männer von Ephesus, wo ist denn ein Mensch, der nicht wüsste, dass die Stadt Ephesus die Tempelpflegerin der großen Diana und des vom Himmel gefallenen Bildes ist? Also dafür war diese Stadt bekannt. Und Paulus war ja in diese Stadt gekommen. Und natürlich war es Paulus das große Anliegen, den Menschen jetzt das Evangelium zu bringen. Gerade denen, die so mit dieser Göttin Diana zu tun hatten. Und dieses vom Himmel gefallene, scheinbar vom Himmel gefallene Bild verehrten. Da heißt es in Vers 23, es entstand aber um jene Zeit ein nicht unbedeutender Aufruhr um des Weges willen. Denn ein gewisser Demetrius, ein Silberschmied, verfertigte silberne Tempel der Diana und verschaffte den Künstlern nicht unbedeutenden Gewinn. Und diese sammelte er samt den Arbeitern desselben Faches und sprach: Ihr Männer, ihr wisst, dass von diesem Gewerbe unser Wohlstand kommt. Und ihr seht und höret, dass dieser Paulus nicht allein in Ephesus, sondern fast in ganz Asien viel Volk überredet und abwendig gemacht hat, indem er sagt: Das sehen keine Götter, die mit Händen gemacht werden. Aber es besteht nicht nur die Gefahr, dass dieses unser Geschäft in Verfall komme, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Diana für nichts geachtet und zuletzt auch ihre Majestät gestürzt werde, welche durch ganz Asien und der Erdkreis verehrt. Und als sie das hörten, wurden sie voll Zorn und schrien: Groß ist die Diana der Epheser. Und die ganze Stadt kam in Verwirrung, und sie stürmten einmütig ins Theater und rissen die Mazedonier Gaius und Aristarchus und Paulus Reisegefährten mit sich. Also was das an Tumult bewirkt hat, und dann dieses Theater auch mit ins Spiel kam, das muss eine riesen Volksmenge gewesen sein, die da aufgelaufen ist, als Paulus da kam und das Evangelium verkündigt hat. So viel in kurzen Zügen zu dieser Stadt, zu Ephesus, in welcher eben später tatsächlich durch das Wirken des Paulus eine Gemeinde entstehen durfte, eine Gemeinde des lebendigen Gottes. Was war nun der Anlass, dass der Herr Jesus dieses Sendschreiben schreiben ließ, dass der erhöhte Herr an Ephesus das erste Sendschreiben zukommen lässt? Wir müssen davon ausgehen, dass ungefähr 30 Jahre vergangen waren, bevor die Gemeinde gegründet worden ist und jetzt der Herr vom Himmel dieses Sendschreiben losschickt. Was war geschehen? Paulus hatte zwar anfänglich einen großen Kampf dort in Ephesus, bis dort die ersten Menschen zum Glauben kamen und auch Gemeinde entstand. Doch später lesen wir auch in seinem Brief an die Gemeinde zu Ephesus, dass Paulus so dankbar ist für diese Gemeinde, dass da so viel entstanden ist. Und wir haben es ja schon vorhin gelesen in der Einleitung in Epheser 1, Vers 15, wo Paulus sagt: Darum lasse ich, auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von der Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken. Wie war Paulus dankbar für diese Gemeinde? Und in meinen Gebeten euer zu gedenken, sagt er, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Ja, er betet für die Epheser, ist voll motiviert, da ist sowas in Bewegung. Oh ja, Paulus, der hatte tiefe Dankbarkeit für diese Gemeinde empfunden. Und wenn wir den Epheserbrief lesen, da sehen wir auch gerade im Brief an die Epheser dieses wunderbare innere Wesen einer Gemeinde. Das stellt uns kein anderer Brief in solch einer wunderbaren Weise vor Augen wie der Brief an die Epheser. Und in diesem Brief, da geht es sehr viel um die Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Es geht auch um die Liebe zu Gott. Und es hat mal jemand gezählt, dass es ungefähr 17 Mal vorkommt in diesem Brief, dass da die Liebe hervorgehoben wird. Erst gestern hatten wir uns zu Beginn unseres Seminars über biblische Ältestenschaft eine Stelle aus Epheser 4 angesehen. Und in Epheser 4, Vers 11 bis 15, da heißt es von dem Herrn Jesus, dass er etliche gegeben hat zu Aposteln, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, um die Heiligen zuzurüsten für das Werk des Dienstes zur Erbauung des Leibes Christi, bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum vollkommenen Manne werden, zum Maße der vollen Größe Christi, damit wir nicht mehr Unmündige seien, umhergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Spielerei der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Vers 15 sagt er dann: Sondern dass wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken, in ihm, der das Haupt ist,
Christus.
Also alle Dienstgaben, die der Herr in die Gemeinde gegeben hat, und alle Lehre in einer Gemeinde, alle Lehrstunden, auch alle Gottesdienste, die müssen letztendlich dazu führen, die müssen dazu dienen, dass die Gläubigen wahrhaft in der Liebe zu dem hinwachsen, der das Haupt ist. Und das ist Christus, unser Herr. Ihm sei die Ehre. Und jetzt müssen wir uns fragen, war dies in dieser Gemeinde noch vorhanden? Diese Liebe, dieses Hinwachsen in Liebe zu diesem erhöhten Herrn, zu Christus. War das in dieser guten, angefangenen Gemeinde noch zu finden? Sicherlich war das noch ein Stück weit da, aber nicht mehr so, wie es am Anfang war. Und wir sehen, wenn wir in diesen Text weiter einsteigen, es gibt schon noch Lobenswertes in dieser Gemeinde. Es ist nicht so schlecht. Doch der Herr sagt bereits in Vers 4, ich habe etwas wider dich. Es gibt viel Gutes, aber ich habe etwas wider dich. Und zwar sehe ich bei dir, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Wir kommen gleich noch drauf. Der erste Punkt war Ephesus. Der zweite Punkt möchte ich umschreiben. Ich weiß um alles, sagt der Herr. Zweitens, ich weiß um alles. Erstens Ephesus, zweitens, ich weiß um alles. Und das sehen wir auch hier in diesem Text in Offenbarung 2, wenn wir da uns reinlesen. Der Herr Jesus weiß um alles. Er weiß um die Sachlage in seiner Gemeinde. Damals in Ephesus. Und er weiß auch um unsere Sachlage heute hier in München West. Er weiß um die Sachlage, wie es hier in der Zwernitzer Straße aussieht. Ganz, ganz sicher. Und er weiß auch um die Sachlage in deinem und meinem persönlichen Leben. Und gerade bei diesen 7-Cent-Schreiben ist es ja ohnehin das Besondere, dass wir diese Schreiben einerseits in Geschichte einordnen können, andererseits aber auch ganz aktuell hernehmen können. Man kann diese Cent-Schreiben durchaus und auch ganz eindeutig in kirchengeschichtliche Zeitepochen einteilen. Das wäre mal ein extra Thema. Da gab es anfangs die apostolische Zeit, die wir sehen können in diesen Zentschreiben. Es gab die leitende Gemeinde zur Zeit der römischen Kaiser und danach gab es ja den Kaiser Konstantin, worin das Christentum dann zur Staatsreligion geworden ist. Und dann gab es die Zeit des Mittelalters und dann gab es wiederum die Zeit der Reformation und dann gab es die Zeit dieser großen Erweckungen, 18. bis 19. Jahrhundert, und es gibt die letzte Zeit, wo wir davon ausgehen, dass wir heute drinstehen. Zwar die Zeit von Laodicea, wir kommen da noch darauf. Laodicea war vom Abfall geprägt, Liberalismus, Ökumene. Wir sehen, was sich heute alles bewegt. Und obwohl man die Sendschreiben ziemlich genau in solche Zeitepochen einteilen kann, gelten sie doch auch heute noch für jede Gemeinde ganz persönlich und direkt. Und wir dürfen sogar die Sendschreiben für unser eigenes Glaubensleben hernehmen und es ganz, ganz persönlich für uns verwenden. Und der Jesus, der sagt es zu dieser Gemeinde in Ephesus, ich weiß es, wie es aussieht. Ich weiß um deine Werke, sagt er hier in Vers 2. Ich weiß um deine Arbeit, ich weiß, dass du viel tust. Ich weiß, dass du dich einsetzt für mich. Ich weiß auch um deine Geduld. Ja, du kannst auch was aushalten. Du kannst auch eine Zeit lang was ertragen. Aber auf der anderen Seite bin ich auch froh, der Jesus sagt, ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Also die bleiben nicht lange in so einer Gemeinde. Und ich weiß, dass du die geprüft hast, welche sich Apostel nennen und es nicht sind. Aha, Geistesprüfung war auch noch da. Gut. Ich weiß, dass du solche sogar als Lügen erfunden hast, sagt der Herr Jesus. Du kannst noch unterscheiden, das ist sehr, sehr gut. Und ich weiß, dass du Ausdauer hast. Er sagt auch, ich weiß, dass du um meines Namens willen einiges auf dich genommen hast. Auch gut. Und ich weiß auch, dass du nicht müde geworden bist. Also du bist noch dran. Ja, der Herr Jesus, der weiß ganz genau um alles. in seiner Gemeinde. Er weiß sich ganz genau um alles, was sich innerhalb seiner Gemeinde bewegt und was darin getan wird. Und er weiß auch ganz genau um dein und mein persönliches Glaubensleben. Er weiß, wo wir stehen. Und sicherlich kann er auch bei dir und bei mir manches Positive finden. Ja, manche sagen, der Herr, der kann bei mir gar nichts Gutes finden. Doch ich denke, er kann bei jedem was Gutes finden. Irgendwas Gutes ist auch bei dir zu finden. Zumindest wird er es auch niemals vergessen, was wir durch ihn und für ihn getan haben. Das bezeugt uns zum Beispiel Hebräer 6, Vers 10. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, denn Gott ist nicht ungerecht, dass er eure Arbeit und der Liebe vergäße, die ihr gegen seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dienet. Gott wird es niemals vergessen, was du für ihn getan hast. Jedoch ist für uns vielleicht manchmal eine Gefahr, ja, wir haben eine Zeit lang was getan für den Herrn und dann, ja, jetzt kann ich mich ja so ein Stück weit ausruhen auf meinen Lorbeeren. Wir müssen uns immer wieder aufs Neue prüfen, ob wir überhaupt noch etwas für den Herrn tun. Wenn nicht, dann ist es ganz schlecht. Wenn ja, dann müssen wir unsere Motivation prüfen, ob wir es wirklich für ihn tun und ob wir es von Herzen für ihn tun. Die Gemeinde zu Ephesus, die stand sicherlich in einer sehr engen Beziehung zum Herrn Jesus. Und es hat sicherlich auch viel damit zu tun, dass der Herr Jesus und sein Wort in der Gemeinde und auch im persönlichen Leben der Gläubigen viel Zugang bekommen hatte. Vielleicht sah es jetzt auch noch ziemlich gut aus, so von Weitem war noch alles okay. Ja, es kann in der Regel äußerlich vieles sehr gut aussehen. Sicherlich war das auch in der Gemeinde in Ephesus so. Ich bin überzeugt, da fand noch Gottesdienst statt, da waren Bibelstunden, da war ein gutes Glaubensbekenntnis, da hat man viel Wert auf gute und gesunde Lehre gelegt. Dogmatisch war sicherlich alles richtig. Da hat man die Geister geprüft, das haben wir gesehen. Da hat man sogar Leute als Lügner entlarvt, welche sich für Apostel ausgaben und nicht waren. War alles gut. Lauter gute Sachen. Und der Jesus sagt, ich weiß, dass das alles bei dir vorhanden ist. Ich weiß, dass das alles da ist. Das ist gut. Und dennoch habe ich wirklich einen grundlegenden Mangel bei dir gefunden. Ja, ich habe sogar wider dich, spricht der Herr. Ich habe wider dich, Vers 4, dass du nicht mehr dastehst, wo du einmal gestanden hast. Ich habe wider dich, dass deine erste Liebe nicht mehr da ist. Ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Es war nicht mehr, wie es einmal war, oder es ist zu dem Zeitpunkt nicht mehr gewesen, wie es anfangs war. Vielleicht auch ein Stück weit in unserem persönlichen Glaubensleben. Vielleicht hast du den Herrn Jesus schon so richtig von ganzem Herzen geliebt und auch angefangen, wirklich sein Wort zu befolgen. Und wir sollen unseren Herrn und Gott auch von ganzem Herzen lieben. Das sagt ja schon das Alte Testament. Das ist ja nichts Neues. Wir sollen Gott, unseren Herrn, lieben von unserem ganzen Herzen, von unserem ganzen Gemüt und von all unserer Kraft. Nur die Frage, ob wir das immer tun. Vielleicht zu dem Zeitpunkt, als wir uns bekehrt haben. Jetzt habe ich erkannt, was Jesus für mich getan hat. Und du hast ihm die Herrschaft deines Lebens übergeben. Das ist etwas ganz Großes, wenn man das erkennen darf. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Er hat außerhalb den Toren Jerusalems für mich gelitten. Dort am Kreuz von Golgatha hat er die Schmach wegen mir, wegen meinem Versagen auf sich genommen. Deswegen ist er da hinausgegangen. Und dann hat er seine Hände ausgestreckt am Kreuz und hat sich die Nägel eintreiben lassen wegen mir. Wegen meinem Versagen und wegen meiner Schuld. Wegen meinen verderblichen Handlungen. Deswegen hat sich der Sohn Gottes dort draußen durchbohren lassen. Hat gelitten und sein kostbares Blut für mich vergossen. Und ich war ihm so wertvoll, dass er mich dadurch erkauft hat. mich schon geliebt hat, also geschrien hat am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Herr Jesus ging für mich und für dich in den Tod. Und er ist am dritten Tage wieder auferstanden. Dem himmlischen Vater sei allen Dank dafür, Jesus lebt. Und es wäre schön, wenn es jeder sagen könnte hier im Raum, er ist mein Retter, er ist mein Erlöser, er ist mein Herr. Und wer darum weiß, der kann wirklich aufatmen. Das ist eine absolute Stelle in einem Leben, wenn das in einem Menschen geschieht. Das ist ein regelrechter Bruch von dem vorherigen Leben, wo man in ein neues Leben übergeht, von der Finsternis zum Licht. Da kann man wirklich aufatmen. Und das hast du für mich getan, Herr Jesus. Ja, ich habe es für dich getan. Warum? Weil ich dich liebe. Weil ich dich schon so sehr geliebt habe, wo du mich noch gar nicht gekannt hast. Ja, und wenn wir das erkannt haben, da fangen wir an, den Herrn zu lieben. Wenn wir das wirklich begriffen haben. Und dann haben wir dem Herrn vielleicht versprochen, jetzt will ich nur noch für dich leben. Jetzt will ich nur noch für dich da sein. Ich will dich lieben, Herr, ja. Und man geht ins Gebet, sucht sein Angesicht. Man hört sein Wort, lässt es in sich einwirken. Und man möchte es auch befolgen. Und man geht in die Gemeinde, man liest in der Bibel und Zeiten gehen dahin, vielleicht auch mehrere Jahre, und man lässt irgendwann nach. Man geht zwar weiter in die Gemeinde, man liest vielleicht noch die Bibel, man betet auch noch ein wenig, doch so ein richtiges Brennen ist nicht mehr im Herzen da. Da ist irgendwas verloren gegangen. Da waren so viele andere Einflüsse. Man ist zwar Christ, aber Christus ist auf einmal zur Nebensache geworden. Im Herzen. Wo ist Christus? Ach ja, eigentlich ist ja der Herr Jesus auf dem Thron meines Herzens. Aber wer ist eigentlich auf dem Thron? Ach, das bin ja schon wieder ich selbst. Manche sagen auch, ja, Christ sein, ja. Dem Herrn Jesus gehören, ja. Aber man muss es ja nicht gleich übertreiben. Der Herr Jesus, der weiß ja, wie ich es meine, und ja, ich werde ihm dann schon irgendwie nachfolgen. Ja, natürlich weiß es der Herr Jesus, wie du es meinst. Das weiß er auch hier in seiner Gemeinde zu Ephesus. Und er weiß um die Bemühungen, die vorhanden sind oder auch nicht. Aber er weiß dann eben auch, wenn er letztendlich zur Randfigur geworden ist in unserem Leben. Und es kann ganz, ganz schnell im persönlichen Leben geschehen und es kann aber auch ganz, ganz schnell in einer Gemeinde geschehen. Wenn man sagt, ja, bei mir oder bei uns, da ist ja alles geregelt, soweit alles geordnet, ich bin Kind Gottes, bin getauft und soweit lebe ich mit dem Herrn irgendwo. Oder in der Gemeinde, ja, bei uns, da passen ja die Statuten gut äußerlich, wir machen jeden Sonntag Gottesdienst, Bibelstunde mittwochs, sonst haben wir unsere Stunden, wo wir uns treffen. Äußerlich alles geregelt, ja. Aber Gemeinde ist Leib Christi. Gemeinde ist organisches Leben durch den Herrn. Das ist eine organische Verbindung. Wir, die Glieder und er das Haupt. Wir sind sein Leib und er das Haupt. Die Gemeinde ist der Leib und jeder Einzelne ist ein Glied. Deswegen ist es wichtig, dass die Glieder funktionieren, aber auch der Leib insgesamt funktioniert. Es hat nichts mit irgendwelchen äußerlichen Statuten zuerst zu tun. Und genau das ist es, was hier irgendwo verloren gegangen ist in der Gemeinde zu Ephesus. Es ist keine wirkliche Lebensgemeinschaft mehr da mit dem Herrn Jesus. Der Organismus hat nicht mehr richtig funktioniert. Es war nur noch viel Äußeres zu finden. Nach außen hin sah es ziemlich gut aus, aber der Herr musste trotzdem sagen, innen da fehlt's. Es ist die organische Verbindung fehlt. Ich habe wider dich, dass du nicht mehr mit mir verbunden bist, wie es einmal war. Ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Die erste Liebe prangert der Herr Jesus an. Wenn wir uns Gedanken machen zur ersten Liebe, da können sicherlich Ehepaare mehr dazu berichten. Es ist ein sehr schöner Begriff, die erste Liebe. Wie ist es denn bei Leuten, die einen Ehepartner gefunden haben, die erste Liebe, Braut und Bräutigam? Hat man da nicht so ein richtiges Brennen im Herzen für den Partner? Ist man da nicht erfüllt von dieser Liebe zu dem Partner hin? Fühlt man sich nicht hingezogen zu diesem Partner? Und wenn man mal auseinander ist oder über einen Tag, ja, dann hat man Sehnsucht, man möchte den Partner doch wieder sehen. Man kann es nicht erwarten, bis man sich wieder sieht. Oder wenn man weiter entfernt ist, muss man ständig telefonieren. Oder früher haben sich die Leute ständig Briefe geschrieben. Man wollte so viel Gemeinschaft wie möglich miteinander haben. Kommunikation musste da sein. Ja, man wollte sich kennenlernen. Man wollte miteinander etwas tun, etwas erleben. So ist doch irgendwo die erste Liebe zu verstehen. Dann können wir mal die Ehepaare fragen, die schon über Jahre verheiratet sind, wie es denn so aussieht, wenn man länger miteinander verheiratet ist. Wie sieht es denn so nach 5 Jahren aus? Wo ist denn da so die erste Liebe? Vielleicht muss man nicht mal 5 Jahre zurückgreifen. Aber ich gehe mal weiter. Wie sieht es nach 10 Jahren aus? Oder nach 20 Jahren? Also wenn ich da so manche Ehepaare sehe, das reizt mich nicht zum Heiraten. Muss ich sagen. Die sagen, oh, ist ja schlimm. Gut, dass ich ledig bin. Muss man sagen, ist da überhaupt noch eine Liebe vorhanden? Kann man überhaupt nicht mehr von erster Liebe sprechen. Also wohl würden die meisten Ehepaare mit Nein beantworten, denke ich. Wenn man so von der ersten Liebe spricht, ist die noch da. Vielleicht sogar manche schon nach einem Jahr. Ach, wir haben gedacht, es wäre so toll bei uns, aber da ist gar nichts mehr da von der ersten Liebe. Alles verflogen. Aber es gibt auch andere Ehepaare. Die machen auch wieder Mut. Bei denen meint man, dass die erste Liebe immer da ist. Das hört gar nie auf. Die sind immer aufeinander eingestellt. Die interessieren sich füreinander, sind da, kommunizieren miteinander, möchten Zeit miteinander verbringen, können es kaum erwarten, bis sie sich wieder sehen. Es gibt auch solche Ehepaare. Ich hatte mal von einem älteren Glaubensbruder, der inzwischen entschlafen ist, gehört: Ich lerne auch im Alter immer noch herrliche und köstliche Charakterzüge an meiner Frau kennen. Und er sagt, ich werde wohl ein Leben lang nicht damit fertig. Wahrscheinlich ist er auch nicht damit fertig geworden. Heute ist er beim Herrn. Oh ja, auch bei ganz hochbetagten Ehepaaren kann sogar noch die erste Liebe da sein. Das ist also nicht normal, dass die einfach so entschwindet. Wenn es so ist, dann ist irgendwo was an dieser Beziehung fehlgelaufen. Liebe Freunde und Geschwister, gerade der Herr Jesus, der will, dass uns diese erste Liebe nicht verloren geht. Er will niemals, dass wir von dieser wunderbaren ersten Liebe weichen. Wenn wir erkannt haben, was er für uns bedeuten möchte und was er für uns getan hat. Ihn zu lieben, das heißt doch nicht nur, Hauptsache ich gehe meinen Trott, ja, jetzt bin ich Christ und jetzt als Sonntagsgemeinde, ja, das kann man nur machen und sonst vielleicht ab und zu Bibel lesen und so. Und den Herrn vielleicht auch mal bei jemandem bekennen, so in der Verwandtschaft oder vielleicht auch nicht. Das ist nicht die erste Liebe, die der Herr von uns haben will. Denn der Herr, der will doch, dass wir uns wirklich ihm ganz zur Verfügung stellen. Dass wir uns ihm unser Leben darbringen. Das nicht nur im persönlichen Rahmen, sondern eben auch wirklich in der Gemeinde, dass wir uns in der Gemeinde auch für ihn voll einsetzen. Vielleicht muss der Herr Jesus dich und mich persönlich tadeln. Vielleicht aber auch die Gemeinschaft hier in der Zwernitzer Straße. Ich denke, der Herr hat nicht immer Freude gehabt an dieser Gemeinschaft hier oder auch früher in der Gemeinde. Da war vielleicht so vieles, was diese Gemeinschaft oder Gemeinde weggezogen hat von dieser ersten Liebe. Wo vielleicht mehr auch Statuten und andere Dinge da waren. Ja, äußerlich läuft ja alles, aber wie sieht's innerlich aus? Organisch war vielleicht oftmals nicht viel zu finden. Und da fehlt auch das pulsierende Leben. Und da müssen wir halt uns auch immer wieder fragen, was will denn der Herr so alles von uns? Was will er denn, was wir im persönlichen Leben ablegen sollen? Möchten wir nicht endlich das tun, was er sagt? Möchten wir immer auf der Stelle treten? Auch wir als Gemeinde hier, möchten wir nicht vorwärts gehen? Möchten wir nicht den Herrn verherrlichen in unserer Gemeinschaft. Aber das wird auch nicht gehen, wenn nicht sich jeder daran beteiligt an der Gemeinschaft. Es wird auch nicht möglich sein, wenn wir nicht zusammenkommen in den Gemeindeveranstaltungen. Ich möchte es mal ganz vorsichtig antippen. Ich meine, das soll einfach mal ein kleiner Tipp sein. Warum denkt ihr, warum wir Gebetszeiten machen hier in der Gemeinschaft? Oder warum denkt ihr, warum wir Bibelstunden machen? Manchmal meint man, dass es nur für die Leute wäre, die scheinbar denken, sie hätten nichts Besseres zu tun, dass sie sich hier eben mittwochs auch mal noch treffen. Oder wie gestern zu einem Seminar. Soll kein Vorwurf sein. Wir müssen es einfach erkennen, dass es nicht irgendwo hier von mir oder von dieser Gemeinde so wichtig ist, sondern es ist, weil es der Herr will. Der Herr will, dass wir alle in der Liebe heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist. Aber wenn du einfach wegbleibst, dann fehlst du als Glied, wenn der Herr dich hier hereingestellt hat. Und er möchte ganz sicher, dass du dich mit hineinnehmen lässt zu dieser Auferbauung des Leibes. Es geht auch überhaupt nicht zuerst um Mitgliedschaft oder um irgendwelche Statuten, nein. Dann haben wir Gemeinde missverstanden. Ich möchte uns dazu ermutigen, einfach mal darüber zu überlegen und sich Gedanken zu machen, ob das nicht notwendig wäre. Oder ob ich ständig dem Herrn Jesus und somit auch dem Heiligen Geist widerstrebe, wenn irgendwas in der Gemeinde ist und ich gehe nicht dazu. Es wird auch immer wieder irgendwas sein, das wissen wir auch. Es gibt auch Dinge, wo man einfach mal nicht kann. Aber wenn ich es mir nicht grundlegend zum Prinzip und zur Priorität mache, dann werde ich es auch nie schaffen. Und mein Leben wird verfließen und ich werde auch nicht wachsen im Glaubensleben. Glaubensleben, Wachstum hängt nicht allein von den Bibelstunden ab, das nicht. Aber ganz sicherlich dient es auch dazu. Ich möchte uns alle dazu ermutigen, einfach diesen Blick mal zu haben, was uns die Bibel dazu sagt. Und dann eben auch Schritte zu tun. Das ist es auch, wo die Liebe sehr schnell erkalten kann in einer Gemeinschaft oder Gemeinde, wenn die Leute gar nicht bereit sind, dem Herrn entsprechend nachzufolgen. Wenn wir wirklich erkannt haben, was der Herr Jesus für uns getan hat und was für ihn Gemeinde bedeutet. Es ist seine Gemeinde, es ist auch nicht Gemeinde von Reinhold Lorch oder von Freien Baptisten. Wenn wir erkannt haben, was für den Herrn Jesus Gemeinde bedeutet, dann werden wir ein Verlangen bekommen, seine Gemeinde aufzusuchen und uns mit besten Möglichkeiten darin einzubringen. Eine Gemeinde, die nur ein äußeres Gerippe ist, sich aber in der gesamten Gemeinschaft nicht dem Herrn hingibt, die hat zwar da den Namen, dass sie lebt, das sagt der Herr auch hier im Sendschreiben in einem anderen, an einer anderen Stelle, aber sie ist lebendig tot. Wenn niemand bereit ist, in der Gemeinschaft zusammenzukommen und zu beten, du, der du dich Christ nennst, wenn wir uns nicht gemeinsam dem Herrn auf den Altar legen und ihn bitten und seinen Rat suchen, liebe Geschwister, dann haben wir das Ziel verfehlt. Und dann wird auch nie diese erste Liebe vorhanden sein, wie es der Herr möchte. Da ist aber jeder mit dran beteiligt und jeden möchte der Herr mit in diesen Prozess hineinnehmen. Darin hat die ganze Gemeinde, aber auch jeder Einzelne eine Riesenverantwortung vor dem Herrn. Ich möchte eines Tages nicht vor dem Herrn stehen und sagen, ja, du hast mir zwar das alles angeboten, aber weißt du, ich habe was Besseres gehabt als deine Bibelstunden, die du mir angeboten hast oder die Gebetszeiten. Ach, da habe ich lieber die Zeit vom Fernseher verbracht. Oder sonst irgendwo hätte ich was Dringliches gehabt als das Gebet. Liebe Freunde, lassen wir uns nicht täuschen. Wir nehmen uns selber die Freude und die brennende Liebe im Herrn, wenn wir nicht konsequent dem Herrn nachfolgen und es eben auch in der Gemeinde. Und wir sind überzeugt davon, dass der Herr Jesus jeden segnet, der solche Schritte mit ihm tut. Was sagt der Herr Jesus? Ich weiß um alles. Der erste Punkt war Ephesus, zweitens, ich weiß um alles. Und als drittes sagt uns, bedenke doch. Denk doch mal darüber nach, wovon du abgefallen bist. Bedenke, wovon du abgefallen bist und tue Buße. Ja, das ist der dritte Punkt. Bedenke, wovon du abgefallen bist und tue Buße. Liebe Freunde, Geschwister, wir müssen uns einfach mal eine Zeit nehmen zwischendurch, auch in allem Alltag, Mein Sonntag ist ja uns auch dafür gegeben, ist der Tag des Herrn, um mal nachzudenken, um zur Ruhe zu kommen. Wo stehe ich vor dem Herrn? Es war auch so wunderschön, wo der Peter Brunslik da war und uns auch das nahegelegt hat, wie bringe ich wieder Ordnung in mein Leben? Immer wieder nachzudenken, wo stehe ich eigentlich vor dem Herrn? Bin ich in seiner ersten Liebe? Und wenn ich davon abgefallen bin, dann muss ich wieder dazu zurückfinden. Der Herr, der wartet und der liebt dich. Der wartet nur, bis wir wieder zu ihm zurückkommen. Und dann müssen wir einfach ihm das bekennen, wovon wir abgefallen sind, und Buße tun. Wir müssen uns fragen, bin ich in der ersten Liebe? Und die erste Liebe, die hat eben auch mit Werken der Buße und der Bekehrung zu tun. Zumindest, wo ich in meinem Glaubensleben erkannt habe, dass der Herr Jesus für mich im Kreuz gestorben ist und dass er ein ganz anderes Leben von mir erwartet, als ich bisher gelebt habe. Da habe ich Buße getan und weitgehend Dinge abgelegt, wo ich ganz genau wusste, das gefällt dem Herrn nicht. Also das kann nicht ins Glaubensleben reinpassen. Weg mit, ablegen, ist für mich erledigt. Natürlich, wenn man länger gläubig ist, dann kommt man wieder in manche Dinge rein. Man lässt so den Dingen seinen Lauf. Und dann kommt vielleicht wieder manches rein, das dem Herrn nicht gefällt. Und dann muss man wieder von neuem erkennen, ich bin nicht mehr da, wo ich anfangs war. Herr, da sind wieder Dinge dazwischen gekommen, die dir nicht gefallen. Ich möchte es ablegen, möchte Buße tun. Und die Werke der Buße sind eben, dass ich zum Herrn Jesus umkehre und die anderen Dinge sein lasse. Bedenke, wovon du abgefallen bist und tue Buße. Und da müssen wir uns fragen, wo sind deine und meine Werke der Bekehrung? Wo sind die Werke der Umkehr? Sind sie bei dir und bei mir zu finden? Der Herr Jesus sagt, prüf dich, bedenke. Und wenn du es beobachtet hast, dann tue Buße und kehr doch einfach wieder um. Dies gilt für jeden ganz persönlich, aber eben auch ganz besonders hier für die Gemeinde in Ephesus und auch wir in der Gemeinde in der Zwernitzer Straße. Wir müssen uns prüfen vor dem Herrn. Wir müssen auch bedenken, ob wir nicht schon irgendwo von etwas abgefallen sind. Und wenn nötig, Buße tun. Auch eine Gemeinde kann insgesamt Buße tun. Ist die Frage, muss man das tun? Das ist ja wieder so eine Forderung. Immer umkehren und Buße tun und dem Herrn wieder nachfolgen. Ja, sicherlich kann man es auch sein lassen. Das zeigt uns der Herr auch. Man muss es nicht tun, nein. Doch der Herr Jesus, der sagt in diesem Sendschreiben, wenn du es eben nicht tust, dann hat es irgendwelche Konsequenzen in deinem Leben, aber auch Konsequenzen hier für diese Gemeinschaft. Denn der Herr sagt in Vers 5, ja, wenn du das nicht tust, dann muss ich einschreiten. Sonst komme ich nämlich über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle stoßen, wenn du nicht Buße tust. Also wenn wir nicht zum Herrn umkehren, wenn wir nicht bereit sind dazu, der Herr akzeptiert es auch. Aber dann werden wir die Leuchtkraft verlieren. Er wird seinen Leuchter von seiner Stelle stoßen. Dann wird keine Leuchtkraft mehr da sein. Weder in der Gemeinde, noch im persönlichen Leben. Das heißt nicht, dass die Gemeinde sofort zugrunde gehen wird oder dass dein Glaubensleben sofort zugrunde gehen wird. Nein, das heißt es nicht. Das wird weiter existieren. Aber es wird eben in diesem Prozess weiterschreiten, wie du schon angefangen hast oder wie unsere Gemeinschaft angefangen hat. Es kann sein, dass eine Gemeinde oder auch ein persönliches Leben zunehmend verweltlicht. Und genau solches sehen wir heute im Bild der freikirchlichen Gemeinden. Denken die Gemeinden, wir sind ja so toll, wir haben alles, alles bestens bei uns. Wir machen toll im Gottesdienst. Aber man merkt gar nicht, wie blind, elend, arm und bloß man ist. Es fehlt die Buße und die Umkehr. Es fehlt das Bedenken, wovon du abgefallen bist. Und man beobachtet es fortwährend. Viele Gemeinden und Gemeindeverbände, die laufen direkt aus dem Ruder. Man lässt alle möglichen den Lauf. Ich bin von der neuesten Meldung der FEG tiefst erschrocken, dass die nun auch bereit sind, Frauen als Älteste zu ordinieren. Das ist eine Katastrophe, laut der Heiligen Schrift. Und wir fragen uns, hat der Herr noch Freude an solchen Gemeinden? An Gemeinden, die sich der Bibelkritik, dem Liberalismus und der Ökumene verschreiben? Nein. Laut den 7-Cent-Schreiben hatte Herr Jesus keine Freude an solchen Gemeinden. Er lässt sie laufen. Er sagt, dann werde ich halt deinen Leuchter von dir stoßen. Dann bist du nicht mehr das, was du sein solltest. Dann schwimmst du halt irgendwo in der Welt mit. Aber du kannst für mich kein Licht mehr sein. Du kannst nicht mehr durch mich leuchten. In der Gemeinde von Ephesus, da war sogar hier noch etwas Gutes zu finden. Sie haben sich von diesen Nikolaiten abgesondert. Was da dahinter steckt, das möchten wir dann in den nächsten Predigten noch genauer betrachten. Also war schon noch manches Gutes zu finden. Aber die erste Liebe, sie war nicht mehr da. Und ich meine, es ist traurig für jede Gemeinde, aber auch für jedes einzelne Glaubensleben, wenn der Herr Jesus nicht durch uns leuchten kann. Wenn er zu uns sagen muss, dann komme ich über dich und stoße deinen Leuchter von seiner Stelle. Darum möchte der Herr Jesus uns heute Morgen wieder neu ermutigen. Er möchte dich und mich aufrütteln. Denk doch mal ein bisschen nach. Wo hakt es im Glaubensleben? Wo kann ich mich wieder mehr dem Herrn zuwenden? Vielleicht sind es mal zunächst ganz kleine Schritte, aber tu sie. Der Jesus sagt extra in Vers 7, wer ein Ohr hat, der höre. Hören wir das wirklich? Nehmen wir es auf? Lassen wir das in uns wirken, was der Geist den Gemeinden sagt? Wer ein Ohr hat, der höre. Haben wir noch ein Ohr für das Reden Gottes? Wollen wir ihn hören oder überhören? Wenn wir ein Ohr für ihn haben, dann wollen wir auch gerne seiner Aufforderung nachkommen. Das wird uns nicht so wehtun. Denn der Herr Jesus gibt dir und mir und allen denen, die zu ihm zurückkommen und letztendlich zu Überwindern von den verkehrten Dingen werden, reichlichen Lohn, das sehen wir hier am Schluss dieses Abschnittes. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher im Paradiese Gottes ist. Ich möchte uns allen wünschen, dass wir zu Überwindern werden. Paulus sagt es ja auch, in ihm überwinden wir weit. Und dass der Herr neue Freude in uns haben kann. Dass die Liebe bei uns zu finden ist, wenigstens mal wieder so ein Funken, dass es wieder weitergehen kann bei jedem Einzelnen. Kommt zurück zur ersten Liebe. Überwinder werden belohnt. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, auch für diesen Morgen, den du uns gibst. Wir möchten dir danken, dass du lebst, Herr Jesus, dass du, Herr, alles durchschaust, du hast Augen wie Feuerflammen. Herr, du kennst unsere Herzen, du kennst unsere Nieren. Du bist auch immer wieder dabei, uns zu prüfen, wo wir stehen. Möchtest es uns deutlich machen, möchtest uns Gnade schenken, dass wir unser Leben wieder neu bedenken, aber auch hier, wie es innerhalb unserer Gemeinschaft aussieht. Herr, und wir sind dir so dankbar, dass auch hier in der letzten Zeit sich so viel Gutes bewegt hat, dass auch so viel auch wieder da war an Einmütigkeit, an innerer Stärke. Wir möchten dafür beten, Herr, dass du weiterhin Gnade schenkst. Und dass wir das auch erkennen, wo wir umkehren müssen, auch als Gemeinschaft, wo wir vielleicht auch entgegen deinem Willen stehen oder wo wir von etwas abgefallen sind. Wir möchten dafür beten. Und wir möchten auch, Herr, für jeden Einzelnen beten, der auch heute hier im Gottesdienst ist, aber auch für alle die, die nicht kommen konnten. Hilf du doch, Herr, jedem Einzelnen, Schritte mit dir zu tun. Einfach Verkehrtes sein zu lassen, Schritte mit dir zu tun, sich ja dir zuzuwenden und in Buße und in Werken wieder, Herr, ganz neu deine Liebe, die erste Liebe zu entfachen. Wir möchten dir danken, dass du da bist und wir möchten dich preisen, Herr,
dass du uns hilfst und dass du, Herr, die Freude in dir immer wieder überfließend machen möchtest. Danken dir dafür in deinem Namen, in dem Namen des Herrn Jesus. Amen.